SR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und mein Gesprächsgast heute ist Annette Kopetzky. Und Annette Kopetzky ist Übersetzerin und noch vieles mehr, so eine Art Kulturbotschafterin auch. Da werden wir sicher drauf zu sprechen kommen. Jetzt aber herzlich willkommen, Annette Kopetzky. Sie sitzen in einem Studio bei den Kollegen des Norddeutschen Rundfunks.
Ja, danke schön.
Sie sitzen in Hamburg, wie gesagt, und Sie leben in Hamburg. Sind Sie gebürtige Hamburgerin?
Ja, das bin ich.
Dann sind Sie ja sehr weit weg von dem Land Ihrer Zweitsprache oder vielleicht ist es mittlerweile die Erstsprache. Ich habe nämlich noch nicht verraten, dass Sie vornehmlich übersetzen aus dem Italienischen ins Deutsche. Ja. Wie entdeckt denn eine Hanseatin, eine Hamburgerin Italien? Jetzt mutmaßlich so, wie es andere auch entdecken, indem sie mal dort war.
Ja.
Aber vielleicht nehmen Sie uns mal mit auf diese Reise, die ja schon eine ganze Zeit lang geht. Ihre Geschichte mit Italien hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
Gerne, das mache ich gerne. Angefangen hat alles in der Schule mit einer Klassenreise nach Rom. Also klassischerweise. Kurz vorm Abitur sind wir nach Rom gefahren, mit unserer Lateinlehrerin natürlich. Und dann habe ich im Abitur selbst über Goethe in Italien geschrieben. Und dann habe ich aber studiert und während des Studiums habe ich, ich war sicherlich auch während des Studiums schon in Italien. Aber wichtig war, ich wollte nach dem Studium einfach nach dem ersten Staatsexamen nichts mehr mit Hamburg zu tun haben. Und wo bin ich hingegangen? Ich wollte für ein halbes Jahr nach Italien, weil ich es liebte, weil ich auch eine sehr gute Ausgangsposition hatte durch einen Bekannten bekam mein Vater eine Wohnung für mich und da konnte ich wohnen. Ja, und daraus aus diesem halben Jahr sind dann 12 Jahre geworden. Das hatte ich natürlich nicht vorhergesehen, aber ja, wie soll man sagen, es lief so gut. Zunächst habe ich mich allerdings sehr in der deutschen Gemeinschaft da in Rom bewegt, bis mir es auf die Nerven ging, dass die Deutschen, vor allen Dingen die deutschen Frauen, also eine deutsche Frauengruppe in Rom, dass die Italiener eigentlich nur als Personal kannten. Und dann habe ich das gut gemacht für mich selbst, indem ich mich wirklich Hals über Kopf ins italienische Leben und den Alltag gestürzt habe, durch einen Partner, der entpuppte sich dann als drehte Filme für das dritte Fernsehprogramm, also Dokumentarfilme. Und
das deutsche Fernsehen?
Nein, für den italienischen Fernsehen.
Italien.
Er konnte gar kein Deutsch. Und ich dachte, ja, das ist ja doch, ich fand schon sehr interessant, was er machte. Aber dann wurde ich schwanger und dann entpuppte diese intellektuelle Schicht sich als ein ganz dünner Film auf einem völlig archaischen Weltbild und Frauenbild. Also ich durfte nun nicht mehr alleine männliche Freunde besuchen. Ich kannte viele Korrespondenten in Rom, also die der großen Zeitungen. Und ich durfte auch nicht arbeiten. Es musste geheiratet werden. Also das war dann doch etwas zu viel Eintauchen in die italienischen Realitäten. Aber ich habe trotzdem noch ziemlich lange ausgehalten, auch nach der Trennung, nach der Scheidung. Dann war Giacomo da und Giacomo ging auf die deutsche Schule. Und das war dann letztendlich auch der Anstoß, wieder nach Deutschland zurückzugehen, weil die deutsche Schule so eine Insel der Seligen ist für Reiche. Die Kinder werden zum Teil von Chauffeur zur Schule gefahren, wohingegen mein Sohn, Kind einer alleinerziehenden Mutter, mit dem Schulbus fahren musste. Und nachmittags kutschierten die Mütter ihre Kinder quer durch die Stadt zu Freunden und zu Sportereignissen und so. Und ich dachte, nein, ich möchte, dass er um die Ecke zur Schule geht, um die Ecke Fußball spielt und seine Freunde im Viertel hat. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin zurückgegangen. Das war für ihn erstmal nicht so gut. Obwohl er natürlich, wir waren ja viele Monate oft in Deutschland im Jahr. Aber jetzt ist er ein reifer Mann. Er hat immer noch gesagt, io sono italiano, ich bin Italiener, aber er ist natürlich zweisprachig und er arbeitet beim Film und das ist also alles gut gegangen. Und für mich war es auch die richtige Entscheidung. Ich habe versucht, wieder in der Uni Fuß zu fassen, das war aber schwierig, weil so lange Abwesenheiten werden dann doch nicht toleriert.
Das müssen ja so die 80er Jahre dann gewesen sein.
Ja, es waren die 80er Jahre. Ich habe tatsächlich auch für Zeitungen geschrieben und Hörfunk gemacht für, was war denn das? Ich glaube, Hessischer Rundfunk, das ist ja schon so lange her, über die politische Situation. Es war die Zeit, in der es noch Sozialisten, Kommunisten, Christdemokraten gab, also die alten Parteien und Liberale und Radikale und war ziemlich unübersichtlich, das Bild. Andererseits aber auch deutlicher geordnet als jetzt. Und Darüber habe ich geschrieben, über die Parteien, dann über das Privatfernsehen, das damals gerade entstand, also das Berlusconi-Fernsehen. Also es war schon ein Kulturschock für die Deutschen, sowas zu sehen. Damit hat er Italien ja gründlich heruntergewirtschaftet. Ja.
Jetzt haben Sie so ein bisschen tief gestapelt vielleicht sogar. Sie haben ja Philosophie und Germanistik und Pädagogik auf Lehramt studiert. Dann haben Sie ja eben eindrücklich betont, da hatten Sie erstmal von Hamburg die Nase voll, haben aber dennoch auch promoviert und da ging es ums Übersetzen. Und da war jetzt vom professionellen Übersetzen vom Italienischen ins Deutsche erstmal noch nicht die Rede. Erstmal haben Sie auch Ihren Landsleuten in Deutschland mal so ein bisschen erklärt, dass Italien vielleicht doch anders funktioniert als dieses spezielle Italienbild, was die Deutschen dank Goethe bis heute intergenerationell weitervererben.
Also ich habe damals schon auch übersetzt. Das ist eine ganz natürliche Folge, wenn man als Ausländerin in Italien lebt. Und,
da wächst man so rein.
Ja, man wächst so rein. Also ich habe sogar gedolmetscht bei Gewerkschaftstreffen. Das war furchtbar anstrengend. Und im Goethe-Institut, mit der Villa Massimo und mit dem Goethe-Institut in Rom habe ich doch regelmäßig zusammengearbeitet. Und das war mit keinen Ambitionen verbunden. Ich hatte an Übersetzung gar nicht gedacht. Aber als ich dann nach Hamburg zurückkam, und zwar wegen eines Promotionsstipendiums, das war ein Graduiertenkolleg, ästhetische Erfahrung, das war das Thema. Und ja, ich habe dann, da ich eben halt Italienisch konnte, dann überlegt, ich hatte am Anfang sehr, sehr gute Voraussetzungen, denn ich kannte in Rom Peter Camera, der gute Verbindung zum Wagenbach Verlag hatte. Und er hat mir tatsächlich meine allererste Übersetzung, nicht ganz die allererste, aber die erste literarische, Pasolinis Literaturkritiken verschafft. Und das war ein ganz wunderbarer Einstieg. Davor hatte ich das Buch eines italienischen Philosophen übersetzt, Senso e Paradosso, Sinn und Paradox. Darüber gibt es auf der Plattform, auf der Internetplattform Tralalit einen Bericht von mir, Mein erstes Mal. Das ist eine Rubrik, Mein erstes Mal. Und da erzähle ich dann von den grässlichen Fehlern, die ich bei dieser Übersetzung eines philosophischen Buches über Kant und Heidegger gemacht habe. Aber das war dann ja schon doch der Einstieg. Ich hatte aber nie daran gedacht, das professionell zu machen. Ich wusste gar nicht, dass man das als wirklichen Beruf ausüben kann.
Also den Job einer literarischen Übersetzerin in dem Fall, ne?
Genau, genau. Nein, und es war ja auch so, dass es auch in der Zeit passiert, in der ich das dann auch wirklich beruflich gemacht habe, dass wir uns sehr weitgehend professionalisiert haben. Übersetzung war ja früher, speziell die Übersetzung von Literatur, war ja früher so, dass ein Hobby von Verlegergattinnen oder sowas, also das wurde nicht ernst genommen und da hat sich sehr viel geändert. Ja, und dann habe ich mit einem Roman für Wagenbach von Laura Pariani, habe ich dann den Hamburger Förderpreis für Übersetzung bekommen. Und so kam eins zum anderen. Hinzu kam eben halt auch, dass ich, obwohl ich dann auch sogar ein Habilitationsstipendium bekam, gedacht habe, nein, ich möchte eigentlich nicht mehr hier am Tropf der universitären Förderung hängen, sondern ich möchte arbeiten. Und dann habe ich das an den Nagel gehängt, dieses Stipendium. Im Grunde das ganze Projekt akademische Karriere. Wahrscheinlich ist es auch gut so. Ich bereue es nicht. Ich hätte vielleicht ganz dumm alle möglichen wissenschaftlichen Moden und Paradigmata mitgemacht. Und so habe ich doch eine kreative Arbeit, eine sehr, sehr befriedigende, sprachschöpferische, kreative Arbeit.
Auf der anderen Seite haben Sie sich ja mit sehr viel Theorie schon beschäftigt, bevor Sie dann ins wahre Leben des italienisch-deutschen und vice versa Kulturaustausches eingetaucht sind. Hat Ihnen das durchaus auch geholfen, den Umweg über die eigene Muttersprache, die Sie ja sehr gut kennengelernt haben durch Ihr Studium? Also hat Ihnen dieser Umweg, die eigene Muttersprache gut kennenzulernen, auch geholfen, eine gute literarische Übersetzerin zu werden?
Zum guten Übersetzen gehört große Liebe zur Sprache und sehr gute Beherrschung dieser Muttersprache. Das muss man wirklich sagen. Liebe zur Sprache und zum Arbeiten mit Sprache, die ist eine Voraussetzung für eine gute Übersetzung. Und natürlich die Kenntnis möglichst vieler stilistischer Register. Also das muss eine gute Übersetzerin schon beherrschen. Möglichst viele Stile, ästhetische Mittel, Ausdrucksweisen. Und da hilft natürlich dann auch viel, viel Lektüre. Sehr viel Lesen. Und vor allem auch deutsche Literatur lesen. Das ist ein bisschen ein Manko. Ich lese sehr viel italienische Literatur, weil ich auch um Gutachten gebeten werde über Neuerscheinungen. Und die deutsche Literatur wird so ein bisschen vernachlässigt. Das ist schade. Aber Sie fragten nach dem theoretischen Wissen. Also das eine ist die Sprache und das andere ist das theoretische Wissen. Also man sollte, wenn man übersetzt, vielleicht schon ein paar literaturtheoretische Kategorien kennen. Zum Beispiel, um zu bestimmen, aus welcher Perspektive der Roman oder die Erzählung geschrieben wurde. Es ist ein Autor. viktorialer Erzähler, der da gerade spricht? Oder ist es erlebte Rede einer Figur? Oder wie nah oder wie fern rückt der Erzähler seinen Figuren? Das ist ganz, ganz wichtig für die Gestaltung und auch natürlich für die Lebendigkeit der Übersetzung. Dann müsste man erkennen, ob es Zitate gibt. Sehr oft gibt es nicht nur in Sachtexten, auch in Literatur Zitate. Das muss natürlich dann auch mit den entsprechenden deutschen, richtigen deutschen Übersetzungen eingefügt werden, solche Zitate. Oder zum Beispiel folgt der Text bestimmten Gattungsmerkmalen oder ist es Genre-Literatur? Science-Fiction, Fantasy und Krimi und sowas, die haben ja ganz, ganz eigene Gesetze. Und die müssen die Übersetzenden auch unbedingt befolgen. Also da sind die Verlage erbarmungslos. Also da kann man nicht frei übersetzen, da ist man an sprachliche Regeln gebunden. Ja, und die Übersetzungstheorie selbst, mit der ich mich da in der Dissertation beschäftigt habe, und zwar mit großer Freude, das beginnt ja wirklich bei der Erschaffung der Welt durch Sprache und bei dem Turmbau zu Babel. Das sind die beiden konträren Sprachszenen, Urszenen der Sprache in der Bibel. Das ist, finde ich, also wirklich richtig interessant, diesen Kontrast zwischen einer einzigen wahren Ur- und Schöpfungssprache, das ist die Erschaffung der Welt durch Sprache, und dieser Vielfalt der Sprachen. Also das ist eine universalistische und eine relativistische Position und beides hat seinen Reiz. Beides hat seinen Reiz. Die Vielfalt der Sprachen ist ja die Tatsache, dass Sprache zu innerst individuell ist. Dass wir eigentlich auch, wenn wir die gleiche Sprache sprechen, einander interpretieren müssen und übersetzen müssen, wenn man so will. Darüber habe ich dann geschrieben und das hört auch nicht auf, mich zu faszinieren. Und die Übersetzung steht irgendwie als Paradox eben halt zwischen diesen beiden Idealen. Sie ist einerseits intrinsisch individuell, subjektiv. Übersetzung ist eine Deutung, die Deutung eines Textes. Und das ist eine ästhetische Qualität, die sie hat, die Subjektivität. Das ist nichts Schlimmes. Und
weil es auch immer was mit Weltbildern zu tun hat oder der Sicht auf die Welt.
Mit sozusagen. Der Sicht auf die Welt, mit der Auffassung von Sprache, die immer tiefst biografisch bestimmt ist. Das ist unsere Lebensgeschichte, spiegelt sich in unserem Sprachgebrauch wieder. Deswegen werden Maschinen auch nie wirklich schöpferisch oder einfach nur sein oder auch nur verstehen. Die verstehen nicht wirklich. Sie reproduzieren das, was sie gelernt haben und machen nach algorithmischen Regeln. Aber das ist ein anderes Thema. Das Paradox steht also wirklich in der Mitte. Denn einerseits versöhnt die Übersetzung die Sprachen miteinander, wenn man so will. Andererseits ist sie ein Verrat an jedem Original. Natürlich ist eine Übersetzung auch ein Verrat, speziell in der Lyrik, weil der Dichter genau diese Worte gewählt hat, um genau dies und nichts anderes zu sagen. In dem Sinne sind lyrische, also poetische Worte dann auch wirklich schöpferisch, denn die bilden eine Welt, die nur aus dieser Sprache besteht. Also das sind so Fragen. Ich beschäftige mich weiterhin mit der Poetik der Übersetzung. Ich finde es einfach eine sehr, sehr, sehr interessante Sache und manchmal bin ich enttäuscht, dass meine Kollegen so wenig damit anfangen können. Also es gibt hunderte Regalmeter Lektüre zum Übersetzen und zur Übersetzungstheorie und das muss man auch nicht unbedingt kennen, um gut zu übersetzen. Aber es ist halt doch als Textsorte, ist es doch eine spannende Angelegenheit, die Übersetzung, und dann kann man das eigentlich gar nicht ignorieren, finde ich.
Vielleicht können wir auch ein bisschen noch ins Praktische gehen. Sie haben ja für dieses Jahr besonders viel übersetzt und eine wahnsinnig große Bandbreite. Also Sie haben Briefe der Familie Giacometti, dieser ja. Künstlerfamilie, übersetzt. Dann haben Sie Roberto Savianos Buch Falcone, der Roman, in dem er sich mit dem, ja, als Mafiajäger wird er ja immer tituliert, der einen hohen Preis bezahlt hat. Falcone heißt der Roman. Mhm. Und dann haben sie zwei ganz starke Bücher von zwei jüngeren Autorinnen, Maddalena Vaglio-Tanet, übersetzt In den Wald heißt es. Und von Ginevra Lamberti haben sie übersetzt Aufruhr unserer Herzen. Fabio Stassi habe ich überhaupt noch nicht erwähnt, aber der ist Bibliothekar an der La Sapienza, an der Universität in Rom, und über den kommen wir sicher nochmal zurück, und sein Heilen durch Literatur ist ja ein interessanter Ansatz, den er da weiterverfolgt. Also diese beiden jungen Autorinnen haben ja ein ganz besonderes Verhältnis zur Natur. Das hat für mich nochmal neue Blicke eröffnet. Hat sie das besonders gereizt, diese Vielfalt in diesem Jahr abdecken zu können?
Die Vielfalt ist ein besonderes Merkmal der italienischen Literatur. Und das liegt daran, dass dieses Land selber so unendlich viele Aspekte und Facetten hat. Und das auch in der Natur. In der Natur, in der Sprache, in der regionalen Kultur. Regionalität ist eine der großen Qualitäten der italienischen Literatur. Also das ist etwas, was mich daran sehr reizt. Ich reise sozusagen immer wieder in andere Gegenden. Und dieses Piemont, wo das Buch von Maddalena Vaglio-Tanet spielt, das kannte ich gar nicht. Und Sie kennt es sehr gut, sie ist dort aufgewachsen. Es ist ein autobiografischer Bezug. Bei Ginevra Lamberti noch mehr. Und Maddalena hat, das ist ja auch eine Geschichte, die in ihrer Familie selbst vorgekommen ist. Dieses Buch ist einfach zauberhaft. Es ist sehr existenziell. Es geht auch um Fragen von Schuld und Verantwortung für sich selbst. Die Geschichte handelt von einer Lehrerin, die in den Wald geht, eigentlich um dort zu sterben. Sie will sich in der Natur auflösen. Sie fühlt sich schuldig für den Selbstmord einer ihrer Schülerinnen. Und während nun der ganze Ort nach ihr sucht, vergeblich tagelang, und das ist wirklich vorgekommen, wird sie schwächer und schwächer und von Erinnerungen heimgesucht. Der Wald ist hier ein mythischer Ort, im Übrigen auch bevölkert, auch bei Maddalena und bei den Italienern, bevölkert von den Figuren der Gebrüder Grimm, denn die sind übersetzt und sehr bekannt. Und die beiden im Buch werden an mehreren Stellen Märchenmotive von den Grimm zitiert. Aber es gibt auch eine große Menge Pflanzen und Tiere, die ich nachschlagen musste, die ich recherchieren musste. Dazu eine lustige Geschichte. Ein kleiner Junge, der die Lehrerin sucht, wird verfolgt von bösen Typen, die ihn immer hänseln, und versteckt sich hinter einem Baum oder Strauch, der heißt Sanguinello. Da drin steckt Sangue, das Blut. Und ich habe dann gefunden, das ist der rote Hartriegel. Nun hört sich das natürlich furchtbar an auf Deutsch, der rote Hartriegel, wohingegen der Sanguinello, das ist natürlich viel schöner. Das ist ja oft so, dass die deutsche Sprache dann doch auch wirklich härter und sperriger ist. Aber ich kannte diese Pflanze überhaupt nicht und nun wohne ich gegenüber einem sehr, sehr schönen großen Park in Hamburg, den Planten und Blumen, und dort habe ich mal den Gärtner gefragt, sagen Sie mal, den roten Hartriegel, was ist denn das? Ja, der wächst hier überall, ne? Macht aber viel Arbeit. Und solche Dinge, die passieren, wenn man übersetzt. Also jede Recherche und eigentlich jedes Buch erweitert die eigenen Perspektiven und ist immer wieder eine neue Lebenserfahrung. Aber dieses hier hat mich wirklich sehr, sehr angesprochen. Und das Buch von Ginevra Lamberti auch aus anderen Gründen. Es handelt nämlich ganz wesentlich von den 70er Jahren, vom Aufbruch der Jugend in den 70er Jahren. Und in diesem Fall ist das wirklich ein besonderer Aufbruch, weil Costanza, die Hauptfigur, in einem rückständigen Tal aufwächst, wo die Menschen verschlossen sind und sprachlos und an abergläubischen Ritualen hängen und also auch vor allen Dingen nichts von der Welt und der Moderne wissen wollen. Aber Costanza bricht aus, zum Beispiel indem sie immer nur trampt, aus dem Dorf käme sie gar nicht anders weg. Sie trampt in die Stadt und dort sitzt man mit Gleichaltrigen an irgendwelchen Brunnen herum, raucht Joints und ja, und fühlt sich wahnsinnig revolutionär. Und genau das habe ich auch in meiner Jugend gemacht. Es hat mich wirklich zum Lachen gebracht. So dumm haben wir auch rumgesessen und gedacht, das ist jetzt wahnsinnig revolutionär, hier zu sitzen, ich in so einem langen Hippie-Kleid. Ja, ich meine, es wird dann ernster und das ist mir zum Glück erspart geblieben, habe ich mir erspart. Sie kommt dann mit Heroin in Berührung und im Grunde ist das Heroinproblem das große Thema des Buches eines. Wie ich jetzt erfahren habe, als ich mit ihr zusammen eine Lesung gemacht habe und wir sehr lange miteinander über das Buch gesprochen haben, ist das ihr Thema. Ginevra Lamberti ist nämlich tatsächlich als Kind drogensüchtiger Eltern in einem Resozialisierungszentrum geboren. Und das ist der autobiografische Hintergrund. Sie hat darüber offen gesprochen, aber sie möchte sicherlich nicht dauernd darauf angesprochen werden. Aber die Tatsache, dass es damals in Italien in den 70er Jahren keine anständige, vernünftige Krankenversicherung gab und dass diese drogensüchtigen Jugendlichen, und das waren sehr, sehr viele, dieses Zentrum, es war das größte in Europa, dieses Resozialisierungszentrum, von so einem charismatischen Guru geleitet, der problematisch war, das beschreibt das Buch auch. Und das waren Tausende, das war eine kleine Stadt. Sie wirft dieser Zeit und der Politik damals vor, nicht genug zur Verhinderung von Drogensucht getan zu haben. Also seine ganze Generation. Es ist ein großes Thema von ihr. Ja, das sind zwei Bücher und dann habe ich sogar noch eins in diesem Jahr übersetzt, das auch sehr eng mit der Natur zusammenhängt und auch von starken Frauen. Das ist schon für mich, wie soll man sagen, eine Wende gewesen. Ich habe sehr viele Männer übersetzt und ich hatte in letzter Zeit eben halt sehr viel Mafia, Roberto Saviano. Und es ist doch anders. Frauen schreiben anders. Nein, es sind andere Themen. Das kann man eigentlich nicht sagen, dass sie anders schreiben. Aber noch eine, also wie gesagt, in diesem Jahr dann noch eine, die erscheint aber erst im nächsten Jahr. Drei Frauengenerationen, tja, ganz fantastisch.
Natürlich erscheint in diesem Jahr doch sehr viel, weil wir uns im Jahr des Gastlandauftrittes Italiens befinden, der zweite nach 1988. 1988 standen Sie am Anfang Ihrer Karriere, jetzt sind Sie preisgekrönt und wie gesagt, haben für dieses Jahr sehr, sehr Vielfältiges übersetzt. Zu einigen Titeln kommen wir sicher noch. Haben Sie das damals wahrgenommen, diesen Gastlandauftritt Italiens Ende
oh, ja.
der 80er?
Oh ja, ich war da. Ich war da mit Giacomo, 2 Jahre alt. Und nee, 4 war er, also 84 geboren. Und war fasziniert. Das war das mein erster Buchmessenbesuch. Und ich war fasziniert davon, dass Italien hier so groß präsentiert wurde und mit so fantastischen Schriftstellern. Ich habe allerdings in der Zeit im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels einen ganz bösen Artikel geschrieben. Italien muss erst zum Lesen erzogen werden. Unverschämt war das wirklich.
Was steckte denn dahinter, hinter dieser Beobachtung, hinter dieser Kessenbeobachtung?
Zahlen natürlich schon, auch Verkaufszahlen. Die sind da wesentlich geringer als bei uns. Und ich glaube, ich hatte mich damals auch mit einer Buchhändlerin in der deutschen Buchhandlung in Rom, das ist die Herder Buchhandlung, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die ist direkt gegenüber dem Regierungswirbel im Parlamentsgebäude an einem sehr schönen Platz. Und natürlich auch da mit dem Goethe-Institut. Und also ich hatte schon den Eindruck, dass Italiener nicht viel lesen. Liegt vielleicht auch an meinem Umgang mit Leuten, die nicht besonders literaturaffin waren. Aber also die Zahlen haben mich schon erschreckt. Es ist wirklich so, also es wird weniger gelesen. Was natürlich vielleicht sich dann geändert hat, als die italienische Literatur, und das war ein absoluter Höhepunkt der italienischen Literatur mit Umberto Eco, Italo Calvino, Giorgio Manganelli, Fruttuero Lucentini, De Crescenzo und so weiter. Also wirklich ganz große Namen. Und in einer Veranstaltung im letzten Jahr auf der Buchmesse, die schon im Hinblick auf den diesjährigen Gastlandauftritt stattfand, sagte Piero Salabé, der Lektor vom Hansa Verlag, das war die große Zeit. Also die ist so nie wiedergekommen. Nun muss man allerdings sagen, was jetzt alles präsentiert wird auf dieser Buchmesse, wo Italien Ospite d'onore, also Ehrengast ist, ist schon ein sehr großes Spektrum. Wir italienische Übersetzerinnen und Übersetzer in Deutschland haben alles zusammengetragen, was wir in diesem Jahr übersetzt haben. Und da gibt es schon einige Tendenzen. Es gibt zum Beispiel eine Wiederentdeckung älterer Autorinnen, älterer Schriftstellerinnen. In der Reihe Perlen im Marix Verlag, herausgegeben von Claudia Ruschkowski. Das ist eine sehr gute Sache. Also wirklich, das finde ich sehr gut, denn das sind ausgezeichnete Autorinnen, gute Literatur. Und wie gesagt, was ich schon andeutete.
Auch journalistische Literatur habe ich gesehen.
Ja.
Also da war schon vieles möglich.
Genau, ja.
Wo man
ja.
noch da unterstellt hat, da gab es ein anderes Frauenbild.
Ja, sozusagen. Das sind auch natürlich alles Vorreiterinnen der Emanzipation und sehr, sehr mutige, couragierte Frauen, die auch viel zu ertragen hatten. Auch Gewalt, ne? Es geht auch um Gewalt. Und dann gibt es natürlich jetzt, beginnend mit dem Buch von Francesca Melandri, da geht es um die Kolonialvergangenheit Italiens. Mhm. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe somalischer Schriftstellerinnen, ein paar somalische Schriftstellerinnen, die in Italien leben und auf Italienisch schreiben. Und die haben wir auch auf die Buchmesse geladen in unser Zentrum. Und das ist auch eine Neuheit. Sowohl die Italiener beschäftigen sich mit ihrer kolonialen Vergangenheit, als auch eingewanderte, ja, wie soll man sagen, ausländische Autoren und Autorinnen, vor allen Dingen Autorinnen, man nennt es sogar schon somalische Diaspora, schreiben über ihre Erfahrung in Italien, also ihr Leben in Italien. Das ist ein sehr schöner Austausch, der da stattfindet, also auch eine Wiedergutmachung in gewisser Weise. Und was ja noch weiter natürlich, dass dieses wirklich immer wieder deutliche Merkmal der italienischen Literatur, Regionalität, die Besonderheit von bestimmten Gegenden, bestimmten Regionen. Man merkt das übrigens auch als Tourist inzwischen. Ich war jetzt in Apulien und das galt ja als arme, rückständige Region. Aber die haben ein neues Selbstbewusstsein und es ist eine fantastische, wunderschöne Landschaft. Der größte italienische Naturpark ist dort. Da tun sie auch wirklich sehr viel und der Tourismus bewirbt die Region selbstbewusst mit dem Olivenöl, mit dem fantastischen Seeigeln und den Pilzen in dem Wald. Das gefällt mir. Letztes Jahr habe ich die gleiche Erfahrung in Kampanien gemacht, also da auch im Süden. Und das,
wo Goethe war.
Ja, ja, Goethe war ja bis nach Sizilien.
Ja, genau.
In Sizilien liegt der Ursprung von allem, sagte er. Und das ist ja. Aber ja, ich muss sagen, es ist schon ein großes Spektrum und das spiegelt eben halt sich in den Übersetzungen, die in diesem Jahr erscheinen, wieder. Und das ist eine schöne Sache. Also,
wenn wir das jetzt auf die Sprache runterbrechen, das heißt ja dann, Italienisch ist nicht gleich Italienisch.
Oh,
und
ja.
Das ist mir auch gerade nochmal bei der Lektüre von Maddalena Valiotta-Netzbuch aufgefallen. Da machen Sie ja auch eine Fußnote sozusagen und sagen, ah, das ist ganz schwer zu übersetzen und dann bleiben Dinge auch auf Italienisch stehen und es gibt eine Annäherung. Und ja, was ist dieses Italienisch für eine Sprache?
Eine, die aus unzähligen verschiedenen Dialekten, Färbungen, regionalen Färbungen und eigenen Sprachen, das Sardische und das Sizilianische sind eigene Sprachen, die ein Norditaliener überhaupt nicht verstehen kann. Camilleris erste Bücher, er musste 10 Jahre lang darauf warten, bis er gedruckt wurde, weil er im Dialekt geschrieben hatte. Zumindest große Teile dieser ersten Romane.
Das sind diese unsterblichen Krimis.
Genau, der Montalbano war das, genau. Und die Norditaliener haben es nicht verstanden. Es gibt im Netz unzählige Glossare und Wörterbücher zu Camilleri italienisch. Hat daraus aus dem Sizilianischen nochmal ein ganz eigenes Idiom gemacht, was natürlich auch ein literarischer Trick ist. Das ist sehr gut. Aber der Dialekt ist eines meiner größten Übersetzungsprobleme. Also ob es nun Pasolini ist oder Eri di Luca mit seinem Neapolitanisch oder eben halt Camilleri mit Sizilianisch oder auch nur so kleine Einsprengsel, wie sie bei Maddalena Valtutanet vorkamen oder auch bei Ginevra Lamberti. Es ist im Grunde ein unlösbares Problem. Wir haben mal den apodiktischen Satz formuliert, Dialekt mit Dialekt zu übersetzen ist tabu. Also ich kann das Sizilianische nicht durch Kölsch oder bayerisch. Das hat man früher gemacht und das kann man einfach nicht machen.
Nein, das spürt der Leser, dass das.
Das ist eine Lüge, das,
ja,
das ist ein kultureller Betrug. Wenn die napolitanischen Camorristi bei Roberto Saviano so eine Mischung aus Napolitanisch und Englisch sprechen, dann muss ich daraus eine Kunstsprache schaffen. Das kann ich auch nicht durch, wie heißt es, Kanacksprach hier ersetzen. In Berlin oder in Hamburg, da gibt es auch wieder Varianten, Alter und Digger und ich geh Messer und sowas. Nein, das geht nicht. Das ist zu individuell. Es ist an diesem Ort entstanden und von diesem Ort geprägt. Da würden sich die Leser betrogen fühlen. Also, wie Dialekt mit Dialekt zu übersetzen ist tabu, Dialekt mit Umgangssprache zu übersetzen ist feige. Denn Dialekt ist nicht unbedingt umgangssprachlich. Bei Camilleri sprechen die sizilianischen Adligen Dialekt, aber nochmal anders als die Bauern. Aber die sprechen auch Dialekt. Was mache ich denn da? Also, da habe ich dann Deutsch gewählt, was so ganz gestelzt und altmodisch war. Also, weil es irgendwie ja markiert werden muss. Ne? Der Dialekt muss irgendwie markiert werden. Und eine Mentalität drückt sich darin aus. Zum Beispiel habe ich ein Buch übersetzt, das spielte in einem römischen, ja, wie soll man sagen, Nervenheilanstalt. 6 Männer in einem Schlafsaal und sprechen dieses Römische. Und dieses Römische ist so unglaublich. Es ist ein ganz bestimmter Humor, der sich darin ausdrückt. So eine Mischung aus Zärtlichkeit und Grobheit. Und das ist so schwer, das kann man nicht wiedergeben. Und darunter leide ich manchmal sehr. Es gibt schon auch Grenzen und da empfindet man das Übersetzen als Verrat.
Da sind wir ja vielleicht an einer ganz guten Stelle angelangt. Wie sehr hilft es denn dann jetzt die Fälle, die wir aufgezählt haben? Das sind zeitgenössische Autoren und Autorinnen. Das heißt, sie leben, das heißt, sie können in Kontakt mit ihnen treten. Ja. Also hilft da ein persönlicher Kontakt zum Schreibenden einer Übersetzerin?
Idealerweise ja. Aber es hängt doch sehr vom Charakter der Autorinnen ab. Ich habe ja mit recht berühmten Schriftstellern zu tun, die sich weltweit gut verkaufen und trotzdem leider sehr wenig Interesse oder vielleicht auch gerade darum sehr wenig Interesse für ihre Übersetzungen zeigen. Also wenn man sie nach bestimmten schwer entschlüsselbaren Stellen fragt oder nach dem, was möglicherweise dahinter steckt, hinter einer bestimmten Wendung, also interpretatorische Dinge, dann bekommt man gar keine Antwort. Also von Saviano bekommt man einfach keine Antwort. Das ist nicht schön. Er ist ganz nett. Also ich bin mit ihm auch auf Lesereise gewesen, aber diese Dinge, naja, die Jüngeren aber, die unbekannteren Autoren, die Anfänger, die Debütantin, die reagieren begeistert auf Kontaktaufnahmen und beantworten Fragen ganz ausführlich. Und manchmal entstehen daraus auch ganz wunderbare Freundschaften.
Ich würde jetzt gerne noch zum Schluss unseres Gespräches auf einen Autor kommen, der gerade ja auch, glaube ich, eine wichtige Person werden wird bei diesem oder eine wichtige Person ist bei diesem Gastlandauftritt. Das ist Fabio Stassi, der Bibliothekar ist und Bibliothekarer. Üben ja auch einen großen Reiz aus und der an die heilende Kraft der Literatur glaubt. Was halten Sie von der Idee, dass Literatur heilen kann, wenn der behandelnde Arzt ein Bibliothekar ist und zwar nicht irgendeiner, sondern an der La Sapienza der Universität in Rom arbeitet?
Ja, also an ihm selber bewahrheitet sich, was er sagt. Er ist nämlich einer der liebenswürdigsten Menschen, den ich kenne. Ein einfach unglaublich freundlicher, lebensbejahender Mensch. Er ist in Italien nicht so bekannt wie in Deutschland. In Deutschland ist er vor allen Dingen von der Kritik, aber auch von den Lesern, hoffentlich von immer mehr Lesern, gut aufgenommen worden. Eben halt, weil er weil er die Weltliteratur kennt. In allen seinen Büchern sind unzählige Zitate aus der Weltliteratur. Das ist übrigens auch viel Arbeit für die Übersetzerin, weil das muss rausgesucht werden, was es da an deutschen Übersetzungen gibt. Und man muss das auch erkennen. Aber er nennt ja die Titel. Insofern ist er wirklich Bibliothekar. Und sein großes Vorbild, oder vielleicht Vorbild nicht, aber natürlich unweigerlich, denkt man an Jorge Luis Borges.
Der ja immerhin auch das Vorbild für Umberto Ecos Bibliothekar war.
Genau. Nein, diese Figur, die er da geschaffen hat, den Vinci Corso, den Bibliotherapeuten, der Menschen, die zu ihm kommen mit bestimmten Problemen, Bücher empfiehlt, aber keine Sachbücher, keine Ratgeber, sondern Romane. Und in der Tat ist es doch so, Literatur hat etwas Befreiendes. Literatur erweitert nicht nur unseren Horizont, lässt uns nicht nur andere Leben kennenlernen, sie lässt uns auch Gefühle, andere Gefühle kennenlernen. Sie reißt uns aus dem Alltag. Ich glaube wirklich, dass sie therapeutische Wirkung hat. Und Fabio Stassi verkörpert es. Er bekommt jetzt übrigens den Hermann-Kästen-Preis. Und er hat sein neues Buch, das ich auch übersetzen werde, handelt von der Bücherverbrennung in Deutschland. Und das passt schon alles zusammen. Bücher sind für ihn das Kostbarste, was es gibt, und er lebt darin. Tatsächlich handeln diese Bücher auch immer von der Gefahr, Literatur und Leben zu vermischen, zu verwechseln. Das ist bei dieser Figur, diesem Detektiv, ein bisschen der Fall. Und ja, ich hoffe, dass noch mehr Bücher von ihm übersetzt werden. Und das ist ein Verdienst der sehr engagierten Verlegerin Monika Lustig und ihrer Edition Converso. Die kann man auch gar nicht genug loben. Das ist wirklich ein sehr ambitioniertes Projekt. Nur Literatur aus dem Mittelmeerraum und nur gute Literatur. Man muss nämlich bedenken, dass übersetzte Literatur für Verlage natürlich auch teurer ist. Denn zu den Lizenzen kommen die Übersetzungskosten dazu. Wir wollten ja auch ein bisschen über unsere berufliche Situation sprechen.
Ja, das ist ein guter Schlenker, den Sie da gerade anbieten.
Also wir haben in der Tat, in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan. Wir haben eine Honorarkommission, und die hat in Verhandlungen mit den Verlagen, also unseren Arbeitgebern, auch juristische Erfolge erzielt. Also zum Beispiel die Anpassung der Übersetzerhonorare an die Urheberrechtsgesetzgebung. Und dann gibt es einen Standard, die sogenannte Normseite, nach der sich die Verlage richten. Ich kann das aber nicht alles aufzählen. Ich würde empfehlen, sich das auch, was wir sind und was wir tun, auf unserer Webseite literaturübersetzer.de anzusehen. Da gibt's
des Verbandes deutschsprachiger Übersetzer,
genau,
und Übersetzerinnen.
Das ist
der übrigens auch einen Geburtstag feiert in diesem Jahr.
Ja, wie ich. Schrecklich, schreckliche Idee. Ja, aber wir feiern das, glaube ich, in diesem Jahr nicht so groß. Mal sehen. Ja, da gibt es zum Beispiel einen Leitfaden für Anfänger. Denn manchmal wird man ja gefragt, wir haben in Hamburg ein Übersetzertreffen, wie übrigens in vielen großen deutschen Städten ein Übersetzerinnen-Treffen. Und da kommen dann auch Studierende der Philologien, der Sprachen und Fragen nach diesem Beruf. Und eigentlich kann man nicht wirklich dazu raten. Denn der Anfang ist sehr, sehr hart. Und man spürt in der nachwachsenden Generation, also bei den jüngeren Kollegen und Kolleginnen, spürt man sehr deutlich die Angst vor der KI, vor den technischen Möglichkeiten, sich verbessernden Möglichkeiten. Das ist im Bereich zum Beispiel Untertitelung und Synchronisation leider schon sehr weit fortgeschritten. Ja. Also das ist wirklich erschreckend. Und Untertiteln ist durchaus auch eine literarische Arbeit, eine anspruchsvolle, schöpferische Arbeit. Das ist ja auch nicht so leicht. Und das merkt man sehr. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt so allmählich ans Ende meiner übersetzerischen Laufbahn blicken darf, mit diesen schönen Preisen, die ich bekommen habe in diesem Jahr, ausgerechnet in diesem Jahr den deutsch-italienischen Übersetzerpreis. Da eben halt Italien mich in diesem Jahr wirklich stärker beschäftigt denn je. Aber ich mache längst nicht mehr alles, was mir angeboten wird.
Und kurze Zwischenfrage. Da haben Sie ja sicher feinnervige Kriterien entwickelt, wann Sie Ja sagen und wann Sie Nein sagen. Also an den tollen Verdienstmöglichkeiten, an den tollen Gagen kann es schon mal nicht liegen.
Nee.
Das haben wir ja schon sehr gut verstanden. Also der Standard liegt irgendwie nicht sehr weit entfernt vom Mindestlohn. Das muss man immer wieder betonen.
Ja, das muss man,
wer
sagen,
sich damit noch nicht beschäftigt hat.
Leben kann man davon nicht.
Nee, man muss sich sicher andere Standbeine einfach noch dazu aufbauen. Also wonach entscheiden Sie denn, wann Sie übersetzen, und jetzt in einer Situation, wo Sie es vielleicht auch eher können?
Ja, also ich lese rein. Ich muss aber vorausschicken, ich werde nicht mehr nach reiner Genre- oder Unterhaltungsliteratur gefragt. Die Lektorinnen und Lektoren in den Verlagen haben ihrerseits ein gutes Gespür dafür, wer was kann und auch wem was liegt. Das ist eine gewisse Arbeitsteilung. Und ich bin froh darüber, denn nicht, weil es Unterhaltungsliteratur ist, sondern weil sie ganz anderen Gesetzen gehorcht als das, was ich übersetze. Unterhaltungsliteratur hat, wie ich vorhin sagte, so ihre Regeln, ihre sprachlichen. Und ich kann diese Sprache gar nicht. Ich kann das nicht. Also ich lese rein in das Buch, was mir dann als PDF erstmal geschickt wird. Und meistens erkenne ich schon nach den ersten Seiten, spüre ich schon so im unterschwellig einen Rhythmus. Und natürlich muss es auch das Thema sein, aber das ist nicht so wichtig wie
die Sprache.
Es muss
zu Ihnen sprechen.
Ja, das kann man so sagen. Also ich spüre schon, es ist ganz merkwürdig, der Rhythmus ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges beim Übersetzen. Ich spreche alles laut, was ich übersetzt habe, natürlich sowieso die Dialoge, die wörtliche Rede, aber auch das andere. Und wir versuchen ja auch besser lesen zu lernen. Aber das ist so ein Kriterium. Und natürlich, inzwischen habe ich jetzt auch so meine Autoren. Leider ist Camilleri gestorben und Eddie Di Luca wird auch nicht mehr so, also ich bin überzeugt, dass der inzwischen viel geschrieben hat, aber die deutschen Verlage sind sehr zögerlich. Es ist längst nicht alles ein Erfolg. Der Saviano wurde ein Riesenerfolg, der Falcone wurde ein völlig unerwarteter, großer Erfolg, was mich sehr freut. Aber, also wie gesagt, wenn der Fabio Stassi nicht, gut, wenn die Bücher so intensiv beworben werden, zum Beispiel auch wenn es jetzt zur Buchmesse Lesungen gibt, viele Lesungen, dann wird auch gekauft. Aber ich bin überzeugt, dass es dieses Mal nicht zu keinem Hype italienischer Literatur führen wird, wie damals 1988. Diese Buchmesse, die Aufmerksamkeit für italienische Literatur wird nach dieser Buchmesse wieder sinken. Merklich, da bin ich ziemlich sicher. Mit der politischen Situation hat es wahrscheinlich nichts zu tun, aber das ist natürlich ein Kapitel, was schon mal Aufmerksamkeit fordert und auch zu Recht. Wir müssen ein wachsames Auge auf Italien haben, aber dafür ist vielleicht auch nicht wirklich genügend Gutes, sehr Spektakuläres erschienen aus Italien. Also beispielsweise wie der Name der Rose, an den unzählige weitere Erfolge anknüpfen konnten.
Vielleicht ist die Konkurrenz auch größer geworden. Also die, wie nennt man das, die Bibliodiversität,
ja, sehr schön,
ist einfach auch größer geworden. Das muss man auch sagen. Ja. Heute wird eben auch aus sehr, sage ich mal, Sprachen, die uns jetzt nicht so geläufig sind, übersetzt, gerade so aus dem riesigen Reservoir an Autoren und Autorinnen, die aus Afrika zum Beispiel kommen.
Ja, das wäre schön, das wäre schön.
Oder die nordeuropäische Literatur wird ganz anders wahrgenommen, jenseits der Krimis, die natürlich in Deutschland immer gehen. Und immer weniger Menschen kaufen immer mehr oder lesen immer mehr, wenn es gut geht. Aber sagen wir mal, auch das hat Konkurrenz bekommen. Natürlich, und viele schauen sich lieber gleich die Serien an. Ich meine, was wäre Hollywood ohne all die wunderbaren und wunderbar übersetzten Bücher? Das muss man ja auch mal sagen. Da könnten die dicht machen.
Der Content. Wir sind Content-Producer. Ja. Und auf den wird man nicht verzichten können. Übrigens, dieser Content wird jetzt leider auch schon benutzt, um die Maschinen zu füttern damit. Mhm. Und am Schluss werden computergenerierte Texte für Übersetzungsmaschinen benutzt. Und dann ist es ein Kreislauf, ein völlig geschlossener Kreislauf künstlich erzeugter Sprache. Denn das ist es ja auch. Dieser Beruf ist so beglückend, weil es ein kreativer Beruf ist. Und wir werden als Urheber, Urheberinnen unserer Übersetzungen behandelt. Das heißt, wir haben die Rechte daran und es gibt Preise dafür und Stipendien, Arbeitsstipendien, die darf man nicht vergessen. Die müssen einfach, kann man gar nicht genug loben, den Deutschen Übersetzerfonds, dessen Budget leider, leider vom Ministerium gekürzt wurde, wie alle anderen Kulturfonds auch. Trauriges Thema. Wir kämpfen zurzeit sehr darum, dass das nicht geschieht, zusammen mit den anderen Kulturfonds. Denn das ist verheerend. Also das, ja, denn auch diese Stipendien werden dann gekürzt. Ja.
Ja, finden wir aus unserem sehr schönen Gespräch, was jetzt doch langsam zu Ende geht, noch mit einer kritischen Zuversicht raus. Also was würde denn ein Bibliotherapeut uns empfehlen? Oder woran arbeiten Sie gerade, worauf wir uns dann mutmaßlich im nächsten Jahr freuen
dürfen? Das ist eine sehr schöne Frage, denn es ist ein ganz wunderbares Buch. Claudia Durastanti hat ein auch recht erfolgreiches Buch geschrieben, Die Fremde. Das wurde sogar im Literarischen Quartett besprochen vor ein paar Jahren. Und das war sehr autobiografisch. Sie ist nämlich das Kind taubstummer Eltern und sie schildert sehr eindrücklich ihre Zeit in New York und mit diesen bohemhaften Eltern, die nichts von Behinderten hatten, sondern aggressiv mit ihrer Behinderung umgehen. Das war sehr autobiografisch. Und jetzt hat sie einen Roman geschrieben, der heißt Miss Italia, 500 Seiten. Es ist aber nicht Miss Italia, sondern es ist ein Mädchen, das in Amerika war oder ist und sagt, I miss Italia. Und es ist ganz verrückt und sehr gewagt. Das Buch spielt auf drei Ebenen, es hat drei Teile. Der erste Teil ist praktisch ein historischer Roman. Er spielt zur Zeit des Risorgimento, der Einigung Italiens, der blutigen Einigung Italiens, der Kämpfe um die Einigung. Der zweite Teil spielt in den 50er Jahren, in dem ein Run auf den größten Erdölfund in Europa, der war in der Basilikata. Ganz erstaunlich. Da setzt ein Run der großen internationalen Erdölfirmen darauf ein und das ist ein Thriller. Und der dritte Teil ist Science Fiction. Er spielt auf dem Mond. Und das ist so wahnsinnig mutig. Maddalena Valliotane sagte zu mir, Claudia hat einen Mut. Die hat drei verschiedene Genres in einem Roman vereint. Und ich habe darüber ein sehr langes Gutachten geschrieben, weil ich das Buch unbedingt machen wollte. Und nach ganz langem Zögern hat Hansa sich überzeugen lassen, es zu machen. Ich bin mal sehr gespannt. Man ist immer sehr gespannt, wie die Kritik darauf reagieren wird. Die Kritik und die Leser. Es ist natürlich ein Wagnis. Aber es gibt sehr, sehr viele Verbindungen zwischen diesen drei Teilen und auch einen logischen Zusammenhang.
Das ist doch der beste Schluss, den man sich hier für ein Gespräch wünschen kann. Das war doch die kritische Zuversicht. Und wir haben etwas, worauf wir uns freuen können. Der wird mutmaßlich im nächsten Jahr erscheinen. Ja. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Annette Kopetzky, ich habe nicht zu viel versprochen. Sie sind mehr als eine Übersetzerin vom Italienischen ins Deutsche. Sie sprühen uns diese Begeisterung für die italienische Kultur entgegen. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Dankeschön.
Das war das SR-Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und nächste Woche hören wir ein neues.